Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich wünsche allen, denen ich das noch nicht gesagt habe oder die auch am 1. Januar nicht im Gottesdienst waren, ein gesegnetes neues Jahr. Auch unseren lieben Freunden, die sich zahlreich vor den Geräten im ganzen Land versammeln. Gott segne auch euch und ja, schütze euch und lasse euch wachsen im Glauben und in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Heute Morgen möchte ich eine Predigt halten über unsere Jahreslosung. Wir machen also am kommenden Sonntag Fortsetzung in der Predigtserie über den Römerbrief. Heute zum Auftakt des Jahres geht es um die Jahreslosung, die wir gezogen haben. Und der Vers steht in Psalm 31, Vers 16, und den kennen wir alle. In deiner Hand steht meine Zeit. Das ist der Text. Aber ich möchte den Text gerne in seinem Kontext betrachten. Und deswegen dürft ihr eure Bibeln zur Hand nehmen und Psalm 31 aufschlagen. Und diesen Psalm, der etwas länger ist, aber nicht zu lang, den wollen wir nun gemeinsam lesen. Und dazu lade ich euch ein, aufzustehen. Psalm 31, dem Vorsänger, ein Psalm Davids. Bei dir, o Herr, habe ich Zuflucht gefunden. Lass mich niemals zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige dein Ohr zu mir, rette mich rasch. Sei mir ein starker Fels, eine feste Burg zu meiner Rettung. Denn du bist mein Fels und meine Festung. Führe und leite du mich um deines Namens willen. Befreie mich aus dem Netz, das sie mir heimlich gestellt haben. Denn du bist meine Schutzwehr. In deine Hand befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich hasse die, welche trügerische Götzen verehren. Und ich vertraue auf den Herrn. Ich will frohlocken und mich freuen an deiner Gnade, denn du hast mein Elend angesehen. Du hast auf die Nöte meiner Seele geachtet und hast mich nicht ausgeliefert in die Hand des Feindes, sondern hast meine Füße in weiten Raum gestellt. Sei mir gnädig, o Herr, denn mir ist Angst. Vor Gram sind schwach geworden mein Auge, meine Seele und mein Leib. Denn mein Leben ist dahingeschwunden in Kummer, und meine Jahre mit Seufzen. Meine Kraft ist gebrochen durch meine Schuld und meine Gebeine sind schwach geworden. Vor all meinen Feinden bin ich zum Hohn geworden, meinen Nachbarn allermeist. Und ein Schrecken meinen Bekannten. Die mich auf der Gasse sehen, fliehen vor mir. Ich bin in Vergessenheit geraten, aus dem Sinnen gekommen wie ein Toter. Bin geworden wie ein zertrümmertes Gefäß. Denn ich habe die Verleumdung vieler gehört, Schrecken ringsum, als sie sich miteinander berieten gegen mich. Sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Aber ich vertraue auf dich, o Herr. Ich sage, du bist mein Gott. In deiner Hand steht meine Zeit. Rette mich aus der Hand meiner Feinde und von meinen Verfolgern. Lass dein Angesicht leuchten über deinem Knecht. Rette mich durch deine Gnade. Herr, lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich rufe dich an. Zu Schanden werden sollen die Gottlosen, verstummen im Totenreich. Die Lügenlippen sollen zum Schweigen gebracht werden, die frech reden gegen den Gerechten mit Hochmut und Verachtung. Wie groß ist deine Güte, die du denen bewahrst, die dich fürchten, und die du an denen erzeigst, die bei dir Zuflucht suchen, angesichts der Menschenkinder. Du verbirgst sie im Schutz deines Angesichts vor den Verschwörungen der Menschen. Du verbirgst sie in einer Hütte vor dem Gezänk der Zungen. Gelobt sei der Herr, denn er hat mir seine Gnade wunderbar erwiesen in einer festen Stadt. Ich hatte zwar in meiner Bestürzung gesagt, ich bin verstoßen von deinen Augen, doch du hast die Stimme meines Flehens gehört, als ich zu dir schrie. Liebt den Herrn, alle seine Frommen. Der Herr bewahrt die Treuen und er vergilt reichlich dem, der hochmütig handelt. Seid stark und euer Herz fasse Mut, ihr alle, die ihr auf den Herrn harrt. Amen. Nehmt gerne Platz. In einer Umfrage hat ein Professor der Cornell University in New York versucht herauszufinden, was alte Menschen rückblickend auf ihr Leben am meisten bereuen. Und er hat erwartet, dass dann Antworten kommen, wie zum Beispiel: eine unüberlegte Geschäftsentscheidung bereue ich am meisten. Oder er hat erwartet, dass die Leute sagen: eine Affäre, die ich hatte, die bereue ich, weil die hat meine Ehe zerstört. Doch die meisten älteren Menschen gaben an, zu bereuen, dass sie sich zu viele Gedanken und Sorgen gemacht haben während ihres Lebens. Eine Zeitung schreibt dazu: das Grübeln über Dinge, die noch gar nicht eingetreten sind, scheint sehr häufig vorzukommen. Viele zermartern sich das Gehirn und machen sich Gedanken über Ergebnisse, deren Grundstein noch nicht einmal gelegt ist. Um diesem Muster der Sorgen zu entkommen, hilft uns die Losung, die wir gerade gelesen haben, der Gemeinde für das Jahr 2026. In deiner Hand steht meine Zeit. Unser gesamtes Leben, jeder Tag, jeder Augenblick im neuen Jahr liegt in der Hand Gottes. Deswegen brauchen wir uns nicht zu sorgen. Als David diesen Satz schrieb, war er in großer Not. Auch wir kennen Zeiten, in denen unsere Seele schwer belastet ist. Es gibt Tage, manchmal Wochen, Monate, mitunter sogar Jahre, in denen uns das Leben massiv bedrückt. Wir sehen kein Licht. Alles ist dunkel. Und du denkst: ich kann nicht mehr. Ich schaffe es nicht. Wie schweres Blei drücken die sorgenvollen Gedanken auf das Herz. Traurigkeit, Resignation und Zukunftsangst breiten sich aus. Wir alle, mehr oder weniger, erleben solche notvollen Zeiten. Niemand hat den Luxus eines sorgenfreien Lebens, auch die Menschen der Bibel nicht und auch David nicht. Er spricht von dem Kummer und der Bedrängnis seiner Seele. Vers 8: du hast mein Elend angesehen, du hast auf die Nöte meiner Seele geachtet. Er hat auch Furcht. Vers 10. Sei mir gnädig, o Herr, denn mir ist Angst. Dieser innere Zustand hat Auswirkungen auf Geist und Körper. Vers 10. Vor Gram sind schwach geworden mein Auge, meine Seele und mein Leib. Alles ist von dieser Depression betroffen. Vers 11. Denn mein Leben ist dahingeschwunden in Kummer und meine Jahre mit Seufzen. Wenn solche Schwächephasen über uns kommen, dann stellt sich oft ein erhöhtes Bewusstsein unserer Sünden ein. Auch bei David, Vers 11: meine Kraft ist gebrochen durch meine Schuld und meine Gebeine sind schwach geworden. Und das alles wird auch noch zu einer Belastung für das Umfeld. Die Leute wenden sich ab. Und David fühlt Einsamkeit. Von 4 Menschengruppen erlebt er völlige Ablehnung. Vers 12: Vor allen meinen Feinden bin ich zum Hohn geworden. Meine Nachbarn allermeist. Und ein Schrecken meinen Bekannten, die mich auf der Gasse sehen, fliehen vor mir. Feinde, Freunde, Nachbarn, Nahestehende, Fremde, Menschen auf der Straße, allen bin ich zur Last geworden mit meinen Nöten. In dieser Verunsicherung fühlt er, als würde jeder über ihn hinter seinem Rücken reden. Vers 14. Denn ich habe die Verleumdung vieler gehört. Schrecken ringsum, als sie sich miteinander berieten gegen mich. Spüren wir, wie grauenvoll, bedrückend und dunkel und belastet das Leben von David war, als er das hier schreibt. Wie kommt man da raus? Wie kommen wir aus dem Tal der Tränen und der Schmach? Wie entrinnen wir dem Karussell negativer Gedanken? Psalm 31, auch unsere Jahreslosung inkludiert, will uns helfen. Dieser Psalm lehrt uns, uns an Gott zu erinnern und in seiner Vorsehung zur Ruhe zu kommen. Er lehrt uns, uns an Gott zu erinnern und in seiner Vorsehung zur Ruhe zu kommen. Also erstens, erinnere dich an Gott. Der Schlüssel zum Ausgang aus dem Elend Davids lag darin, dass er sich Gott näherte. Vers 2. Bei dir, o Herr, habe ich Zuflucht gefunden. Vers 6. In deine Hand befehle ich meinen Geist. Vers 7. Ich vertraue dem Herrn. Vers 15, aber ich vertraue auf dich, o Herr. Ich sage, du bist mein Gott. Dieses Vertrauen und dieses sich Gott nähern ist aber nicht aus der Luft gegriffen. Nein, der Psalmist nennt Gründe, warum er trotz seines Elends Gott vertraut. Und all diese Gründe, die er nennt, sind an die Eigenschaften Gottes geknüpft. Wir können sagen, in seinem Elend erinnert er sich daran, wer Gott ist. Und auch für uns liegt die Hilfe in unseren Nöten, wie immer sie auch bei dir aussehen mögen, darin, dass wir uns erinnern, wer Gott ist und auch wie er ist. Ich weiß, dass es Tage geben kann, an denen selbst das zu schwer erscheint. Wenn wir nicht mal die Kraft haben, gefühlt die Bibel aufzuschlagen oder zu beten. Und ich will auch nicht hier vorne als ein Besserwisser stehen und mit belehrendem Finger sagen, du musst dich Gott nähern, dann wird alles gut. Sondern alles, was ich heute Morgen tun kann, ist, auf Gottes Wort zu verweisen. Und dort finden wir David, ein Mann in größten Nöten, in Depression und Traurigkeit, der an anderer Stelle rief, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Ich bin tief gebeugt und niedergedrückt, ich gehe trauernd einher den ganzen Tag. Und was tut dieser Mann, um in diesen Tiefen Gottes Hilfe und Nähe zu erfahren? Ja, er richtet sich ganz bewusst auf den Herrn und auf Gottes Wesen aus. Die Erkenntnis Gottes stärkt uns in den Tiefen des Lebens. Und die Erkenntnis Gottes gibt uns Kraft, auch für das neue Jahr. An welche Eigenschaften Gottes erinnert sich David? Ich habe drei herausgegriffen und bei der dritten werden wir etwas detaillierter. Einmal erinnert er sich an Gottes Gegenwart. Diese Gegenwart Gottes, die fühlt er nicht nur, sondern er weiß einfach schlicht von ihr. Oft war er auf der Flucht. Vor Saul, vor seinem Sohn auch. In den Bergen hielt er Ausschau, wenn er auf der Flucht war, nach Höhlen, nach Felsvorsprüngen, nach Festungen, die ihm Schutz geben. Er weiß, dass für seine seelischen Nöte, für seine seelischen Fluchterfahrungen kein Fels Schutz bietet, sondern Gott der Schutzraum ist. Deswegen sucht er ihn. Deswegen birgt er sich in ihm. Vers 2 bis 5. Vers 2, bei dir, o Herr, habe ich Zuflucht gefunden. Vers 3, sei mir ein starker Fels, eine feste Burg zu meiner Rettung. Vers 4, denn du bist mein Fels und meine Festung. Vers 5, du bist mein Schutzwehr. Da ist also ein Ort, an dem ich mich in meiner Schwachheit und trotz meiner Schwachheit bergen kann. Es sind nicht Menschen, die wenden sich ab. Es sind nicht die Ärzte, die stoßen an ihre Grenzen. Es ist nicht mal die Gemeinde, die uns manchmal enttäuscht, sondern es ist Gott und nur Gott allein. Nur bei ihm finden wir Schutz in den finsteren Tagen unseres Elends. Vers 21, du verbirgst sie, das heißt, die bei dir Zuflucht suchen, im Schutz deines Angesichts, im Schutz deiner Gegenwart, in Gottes Gegenwart bist du sicher. Er ist dieser Fels, dieser Vorsprung, diese Höhle, in der du dich wie David auf der Flucht vor Saul verbergen kannst, der dich umschließt, der dich schützt, der dich bewahrt vor dem Bösen. Aber nicht nur das, er ist nicht nur dein Schutz, sondern wir müssen auch festhalten, dass er eben kein kalter Fels ist, sondern ein liebevoller Schutzherr. Vers 8, denn du hast mein Elend angesehen. Du hast auf die Nöte meiner Seele geachtet. Mit anderen Worten, Herr, du weißt um meine Not. Du weißt um meine Angst. Du bist ein Gott, der mich sieht. Frage an dich, ist dir das bewusst? David erinnert sich also an Gottes Gegenwart. Er erinnert sich auch an eine weitere Eigenschaft Gottes, nämlich an Gottes Fürsorge. Denn Gott ist nicht nur da, gegenwärtig, sondern er kümmert sich auch. Wie schlimm ist es, in der Gegenwart eines Menschen zu sein, der mich zwar sieht, aber mir nicht hilft? Bei Gott ist es anders. Er ist Schutz, er sieht uns und er kommt uns zur Seite. Vers 6. Du hast mich erlöst, du treuer Gott. Vers 9. Du hast mich nicht ausgeliefert in die Hand des Feindes. Vers 20. Wie groß ist deine Güte, die du denen bewahrst, die dich fürchten. Gott bewahrt für dich Gutes und Güte. Er sorgt dafür, dass diese Güte nicht schwindet. Der Psalmist ist sich trotz seiner Not bewusst, dass Gottes liebevolle Fürsorge, seine Barmherzigkeit, seine Gnade und sein Segen immer für ihn da sind. Und David baut auch auf die Leitung Gottes, die Fürsorge Gottes in der Leitung Gottes. Vers 4, führe und leite du mich um deines Namens willen. Also, wie kommt David raus? Indem er sich erinnert, wer Gott ist. Nämlich, er ist gegenwärtig und er ist ein fürsorgender Gott. Und vor allem kommt er zur Ruhe in Gottes Vorsehung. Und hier kommt jetzt unsere Jahreslosung ins Spiel. Vers 16. Er sagt, in deiner Hand steht meine Zeit. Was für ein Satz eines Menschen, der so geprügelt ist. Nun, viele Menschen glauben, und vielleicht gehörst du auch dazu, dass unsere Zeit in den Händen des Glücks, des Schicksals oder des Zufalls liegt. Solche Menschen glauben, sie seien wie Flaschenkorken in einem riesigen Ozean, der von den Wellen hin und her getrieben wird. Alles ist nicht ganz sicher. Und wo ich ende, weiß ich nicht. Natürlich macht man sich dann Sorgen, wenn man so ein Bild hat, über das, was kommen wird. Aber die Bibel erklärt uns, dass nichts in unserem Leben dem Glück, dem Schicksal oder dem Zufall geschuldet ist. Im Gegenteil. Alles in unserem Leben geschieht, weil Gott es so haben will. Dies ist Davids großer Trost. Alle Dinge, die uns in den Weg kommen, stehen unter Gottes Kontrolle. Nichts geschieht einfach so. Die Nachricht, die du in der letzten Woche bekommen hast, ist nicht das Ergebnis von Mangel an Glück. Unsere Zeit steht nicht in der Hand des Zufalls, sondern in der Hand Gottes. Welche Zeiten sind in Gottes Hand? Alle Zeiten. Das lässt auch unsere Not und Traurigkeit in einem anderen Licht erscheinen. Jeder Aspekt unseres Lebens ist in Gottes Hand. Krankheit oder Gesundheit. Mangel oder Überfluss. Erfolg oder Niederlage. Die Zeiten unserer Jugend liegen in seiner Hand, wie auch die Zeit unseres Alters. Sowohl die glücklichen Zeiten wie auch die traurigen Zeiten. Sie kommen, sie gehen, so wie er es bestimmt. Meine Zeit liegt in deiner Hand. Auch die Dauer der Zeiten sind von ihm festgelegt. Meine Zeit steht in deinen Händen. Dass uns nicht der Zufall regiert, sondern Gottes Vorsehung, das lehrt die gesamte Bibel. Epheser 1, Vers 11. In ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Jesaja 46, 10. Ich verkündige von Anfang an das Ende, sagt Gott, und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Sprüche 16, 9. Das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Wir sind weder dem Zufall noch dem Schicksal oder gar dem Horoskop ausgeliefert. Unsere Zeit steht in Gottes Hand. Unsere gesamte Zeit. Und bedenken wir, was für Hände es sind, in dessen Zeit wir sind, dessen Hände wir sind. Es sind sichere Hände. Wir denken bei Geschäften oder Unternehmen, dass sie in einer sicheren Hand sind, wenn sie gut geleitet werden. Oder ein Land, wenn es gut regiert wird, ist in sicherer Hand. Auch ein Torwart kann eine sichere Hand haben oder auch nicht. Ein Pilot hat hoffentlich eine sichere Hand, die Maschine zu fliegen und zu landen auch. Gottes Wort lehrt uns, dass deine Zeit in den sichersten Händen überhaupt liegt. Da ist jemand, der das Steuer deines Lebens führt und hält. Er steuert dein Lebensschiff wie ein Experte durch die Klippen hindurch. Er ist dein Vater im Himmel, der dich durch und durch kennt und in Jesus Christus liebt. Es sind vollkommen weise Hände, gute Hände, liebevolle Hände, fähige Hände. Er weiß, was er tut, weil er das ganze große Bild hat, was wir nicht haben. Dies entbindet uns nicht unserer Verantwortung für unsere Entscheidungen, die wir täglich treffen. Doch es ist ein großer Trost zu wissen, dass unsere Zeit in Gottes Hand steht. Die Puritaner beschreiben diese Vorsehung Gottes oder sie vergleichen sie mit einem weichen Kissen. Spurgeon hat etwa so gesagt, das ist kein Puritaner, aber er hat später das gesagt, die Souveränität Gottes oder die Vorsehung Gottes ist das Kissen, auf dem du dein Haupt zur Ruhe bringst. Wenn du dich abends niederlegst, dann ist doch der Moment, wo es losgeht, ne? Die Gedanken. Wie hat er das gemeint? Wie hat sie das oder nachts, wenn du wach wirst, es schießt dir durch den Kopf. Wie soll das werden? Die Vorsehung Gottes ist das Kissen, auf dem du dein Haupt zur Ruhe bringst, Bruder und Schwester. Wenn Sorgen und Bedenken dir des Abends durch den Kopf gehen, die Probleme und der Druck deine Gedanken überfluten, dann hast du ein Kissen für dein belastetes Herz und das lautet: In deiner Hand steht meine Zeit. Dieses Kissen kannst du überall mitnehmen. Kennt ihr diese Reisekissen? Die hast du im Bus und im Flugzeug und überall. Das ist das Kissen, auf dem du ruhen kannst. Nimm es mit. Nimm es auch mit ins neue Jahr. Dort findet deine Seele zur Ruhe. In deiner Hand steht meine Zeit. Dieses Kissen können wir an jedem Ort und zu jeder Zeit dabei haben. Davids Leben war bedroht. Er wurde verfolgt. Sein eigener Sohn stellte sich gegen ihn und wollte ihn töten. Einen anderen Sohn hat er im Säuglingsalter verloren. Und dennoch legt er sein Haupt auf das Kissen der Vorsehung Gottes und er sagt: Meine Zeit steht in deinen Händen, Herr. Lass auch dir diese Worte wie ein Kissen sein. Gott ist in allen Umständen deines Lebens gegenwärtig. Nichts, was in dein Leben tritt, überrascht ihn. Nichts kann in unser Leben treten, was nicht zuerst den Filter seines, Römer 12, 2, guten, wohlgefälligen und vollkommenen Willen passiert hat. Wenn wir verstehen, dass Römer 8, 28, denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind, dann leben wir in einer befreienden Ergebung Gott gegenüber. Dann können wir mit Paulus sagen: Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Philipper 4, 11 und folgende. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. David ist in Not. Du auch? David besinnt sich auf Gott. Du auch? David weiß, Gott ist da. Du auch? David weiß, Gott sorgt sich um mich. Weißt du das auch? David sagt, ich komme in der Vorsehung Gottes zur Ruhe. Du auch? Zum Schluss. Wie kann das alles, und ich kenne mich zu gut, bei der Vorbereitung und jetzt beim Predigen, ich glaube das zu 100%, Halleluja, Amen. Dann gehe ich nach Hause und dann geht der Alltag los und der Montag und dann Dienstag, dann kommt hier Pastorensitzung und dann geht's schon los. Alles wunderbare Brüder, aber nicht wegen den Pastoren, sondern wegen den Arbeitsbelastungen und den Problemen und den Dingen, die an einen herangetragen werden und so weiter. Und ich weiß ja. Was kann ich tun, dass dies nicht nur eine Predigt am, was heute 4. Januar ist, sondern dass mich der Inhalt jetzt begleitet durch jeden Tag des Jahres? Wie kann das in mein Herz fallen? Und ihr Lieben, und dass ich jetzt sage, und ich weiß, wer hier jetzt schon seit einigen Jahren kommt, der könnte versucht sein zu denken, ja, die Antwort kenne ich schon. Aber bitte, höre es, als würdest du es zum ersten Mal hören. Die Antwort, wie das in dein Herz fallen kann, besteht darin, dass du das Wort Gottes aufnimmst. Ja, habe ich schon gehört. Hast du schon gehört? Hör zu. Das ist ganz wichtig. Wir müssen das immer wieder neu verinnerlichen. Der Schlüssel aus den Nöten unseres Lebens, haben wir gerade gesehen anhand des Psalms, liegt in der Erkenntnis Gottes. Aber wie erkenne ich ihn? Nur in seinem Wort. Wenn ich das nicht aufschlage und betend lese, mit offenem Herzen aufnehme, auch wenn ich nicht immer was fühle dabei, aber meine Gedanken beeinflussen lasse durch das, was die Wahrheit Gottes ist. Wenn ich das nicht tue, dann werde ich in meinem Elend weiter versinken. Wir nehmen das Wort auf. Gott hat uns den Psalmen, Gott hat uns das ganze Wort gegeben, gerade um in diesen Notzeiten uns herauszuführen. Dies geschieht in dem Gottesdienst, das geschieht in der persönlichen Andacht, das geschieht in der Bibellese. Nur das Wort zeigt uns, wer Gott ist, und die Erinnerung an sein Wesen tröstet uns in Zeiten unserer Not. Genauso haben es auch die Menschen in der Bibel gehalten. So ging es zum Beispiel Jona in seiner Not. 200 Jahre nach diesem Psalm, als dieser Psalm aufgeschrieben wurde von David, zitiert Jona aus diesem Psalm. 400 Jahre später zitiert Jeremia aus diesem Psalm. Und 1000 Jahre später zitiert sogar Jesus in seiner größten seelischen Finsternis am Kreuz diesen Psalm. Als er sagt, in deine Hand befehle ich meinen Geist. Vers 6, Psalm 31. Und Lukas berichtet, und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Jona, Jeremia, Jesus, sie alle kannten ihre Bibel. Und das hat sie in Zeiten der Not getragen. Du fragst, wie kann das für mich zu einem anwendbaren Segen werden, indem du handelst wie Jona, Jeremia und wie Jesus? das Wort aufnimmst, es bewahrst und durch die Kraft des Heiligen Geistes wird es deinem toten Herzen lebendig. Und du lebst da drin und du erinnerst dich an die Wahrheiten und du kommst zu dem Punkt, wo du wieder dich erinnerst an diesen Vers: in deiner Hand steht meine Zeit. Und es geht in Fleisch und Blut über. Deswegen, Antwort ist das Wort. In der Kraft des Heiligen Geistes wird es unserem kalten Herzen zu einem warmen Segen. Deswegen, liebe Geschwister, und ich predige das zuallererst meiner eigenen Seele, wollen wir das Wort auch im neuen Jahr in uns aufnehmen. Durch die Kraft des Geistes wird es unserer Seele zur lebendigen Speise. Wir lesen es, wir lassen es auf unser Herz wirken, wir beten es. Werden dann alle Probleme verschwunden sein? Nein. Aber wir werden gestärkt und innerlich befreit leben. Und dann werden wir sogar zur Ermutigung für andere, was der Psalmist dann auch am Ende seines Psalms hier zum Ausdruck bringt. Vers 24, liebt den Herrn, alle seine Frommen. Vers 25, seid stark und euer Herz fasse Mut, ihr alle, die ihr auf den Herrn harrt. Kein Versprechen für ein sorgenfreies Leben, aber eine Zusage, in der Not Gottes Hilfe zu empfangen. Und nun noch ein Schlusswort nach dem Schlusswort. An alle die, die nicht zu Jesus gehören. Schau, dieses Psalmwort ist ein Gebet. In deiner Hand steht meine Zeit. Wer das betet, der ist einen drastischen Schritt gegangen. Denn es bedeutet, ich habe mein Leben vollkommen in die Hand Gottes übergeben. Sonst kannst du das nicht beten. Es bedeutet nichts weniger zu sagen, als zu sagen, Gott, ich gebe mich selbst dir hin. Ich übergebe mich dir ganz, damit du mich rettest, damit du mich lehrst, damit du mich umgibst, damit du mich veränderst, damit du mich leitest, damit du mich führst. Und Gott, ich halte nichts vor dir zurück. Es muss ein radikaler Schritt gegangen werden, um sagen zu können, meine Zeit, alles von mir steht in deiner Hand. Das ist die Frage, die ich zum Schluss in den Raum lege und auch deinem Herzen vorlege. Willst du nicht auch sagen, Herr, ich möchte, dass du mein Gott wirst. Danke, dass du deinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt gesandt hast, damit er für meine Schuld am Kreuz bezahlt. Ich will ihm glauben und dir mein Leben anvertrauen. Bitte nimm mein Leben an. Ich will ganz dein sein. Dann kannst auch du sagen, Herr, in deinen Händen steht meine Zeit, mein ganzes Leben. Amen. Vater, wir danken dir für dieses Wort zu Beginn des Jahres, was Speise ist für unsere hungrigen Seelen. Und wir stehen am Beginn eines neuen Jahres und niemand von uns weiß, was die Zukunft bringt. Weder politisch, noch wirtschaftlich, noch persönlich, familiär, gesundheitlich, finanziell, in unseren Beziehungen. Aber ich danke dir, dass wir als deine Kinder wissen, dass wir in der Vorsehung Gottes zur Ruhe kommen. Und so wollen wir bewusst zu Beginn dieses Jahres bekennen, dass auch unsere Zeit in deinen Händen liegt, Herr. Und da, wo wir Dinge zurückhalten und sie dir nicht übergeben wollen, weil wir meinen, wir sitzen auf dem Fahrersitz und müssten bestimmen, wo es lang geht, Herr, hol du uns zurück von den Wegen unseres eigenen Kopfes. Oft sind das auch Wege, die sich anfreunden wollen mit Sünden. Du holst deine Kinder zurück und du lässt uns scheitern, wenn wir unseren Willen durchsetzen wollen, der nicht abgeglichen ist mit deinem, in deinem Wort geoffenbarten Willen. Ja, und dann sind da auch unter uns Geschwister, die gerade auch in diesen Tagen voller Angst in die Zukunft blicken. Herr, ich bete für sie, dass wir doch alle von dir die Kraft empfangen, uns dir ganz und gar anzuvertrauen. Ich bitte dich auch für Menschen, die noch nicht deine Nachfolger sind, Herr Jesus, dass dein Wort sie zieht und dass dein Geist ihre Herzen lebendig macht. Und wenn wir nun zum Tisch des Herrn gehen, Herr, dann bitten wir, dass wir auch dadurch wiederum eine Begegnung mit dir haben und gestärkt werden im Glauben. Amen.